SWR 2 Wissen.
Was ist denn hier los? Die Kneipen überfüllt, die Gassen verstopft, Bettler, Gaukler, Huren überall.
Worms, 18. April 1521. Kaiser Karl V. hat 80 Fürsten, 130 Grafen und die Bürgermeister der freien Städte zu einem Reichstag eingeladen. Er will von den Landesherren höhere Abgaben, mehr Steuern für die Kriege in seinem weltweiten Kolonialreich. Dabei müsste er längst stinkreich sein. Seine spanischen Eroberer plündern gerade das Gold der Inkas. Die deutschen Fürsten sind in Widerstandslaune. Kaiser Karl tut ihnen einen Gefallen. Er liefert einen lästigen kleinen Wittenberger Mönch nicht an den Papst aus, sondern verhört ihn in Worms. Er soll seine antipäpstlichen Thesen widerrufen.
Martin Luther, Wegbereiter der Gewissensfreiheit? Eine Sendung von Andreas Malessa.
Das Verhör könnte für Luther auf dem Scheiterhaufen enden. Der Mönch redet sich um Kopf und Kragen. Er behauptet, weder Papst noch Kaiser sind die höchsten Autoritäten. Sie müssen ihre Entscheidungen von der Bibel her legitimieren. Jeder getaufte Christ habe das Recht, dies anhand eigener Lektüre zu überprüfen. De facto wären die Regierenden damit dem Volk gegenüber rechenschaftspflichtig. Außerdem, jeder Christ müsse seinem Gewissen mehr gehorchen als den Dogmen, die ein Kirchenkonzil beschlossen habe. Keiner der Herrschaften ahnt, wie revolutionär das werden wird. Und dann setzt Luther noch einen drauf und sagt sinngemäß:
Weil ich mich aus Gewissensgründen an die Bibel gebunden fühle, müsstet ihr mich schon mit biblischen Argumenten überzeugen oder mit Vernunftgründen. Wenn ihr das nicht könnt, kann und will ich nichts widerrufen, denn es ist weder sicher noch heilsam, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen.
Trotzdem bekommt Luther freies Geleit, aus Rücksicht auf die pro-lutherischen Landesfürsten im Saal.
Was ist denn hier los? Schwarze Limousinen vor dem Haus, festlich gekleidete Upper Class im Saal, die meisten über 50, Prominente aus Politik und Medien demonstrieren mit Wangenküsschen herzliche Vertrautheit. Auffällig unauffällige Security-Leute stehen herum. Fernsehkameras überall.
Berlin am 31. Oktober 2016. Festakt zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 500 Jahre Reformation. Es spricht der damalige Bundespräsident Joachim Gauck.
Ich spreche zu Ihnen heute als Bundespräsident und bringe damit zum Ausdruck, dass unser Gemeinwesen dieses ja zunächst kirchliche Ereignis außerordentlich wichtig nimmt. Wir vermischen hier nicht unzulässigerweise die kirchliche und die staatliche Sphäre, sondern der Staat erkennt an, dass auch er selber in seiner Geschichte und Vorgeschichte in vielfacher Weise von der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte geprägt ist. Bei keinem bisherigen Reformationsjubiläum gab es so viele Menschen in unserem Land, die einer anderen als der christlichen Religion angehören oder gar keiner. Sie genießen die Freiheit des Glaubens und des Gewissens und damit unveräußerliche Grundrechte, die es ohne die Initialzündung der Reformation schwerlich gäbe.
Joachim Gauck meint also, dass auch Muslime und Atheisten davon profitieren, dass Luther vor 500 Jahren die Gewissens- und Religionsfreiheit eingefordert hat. Und dass er das Recht und die Freiheit beanspruchte, Nein sagen zu dürfen. Und allen die Verantwortung auflud, Nein sagen zu müssen, wenn es das Gewissen fordert. Was in der Konsequenz dann die Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit der Wissenschaft und der Künste ermöglichte. Die Berliner Jazzsängerin Sarah Kaiser besingt das so.
Luther fand, die Bibel gäbe eine Richtschnur, wie man lebe. Dass wir einen Kompass hätten für den Weg, die Welt zu retten. Jeder dürfe deshalb wagen, gegen die Autoritäten eine Haltung zu vertreten. Und hier stehe ich zu sagen.
Wenn wir heute von Gewissensfreiheit reden, dann verstehen wir in der Regel darunter, dass wir selbst entscheiden und unser Gewissen uns leitet und wir dadurch richtige Entscheidungen treffen können in moralischer Hinsicht.
Elisabeth Gräb-Schmidt, Professorin für Theologie und Ethik an der Uni Tübingen.
Das ist unter Umständen ein Missverständnis in den Augen von Luthers Verständnis. Nach Luther sind wir nicht Herr über unser Gewissen, sondern nach Luther ist das Gewissen gebunden in Gottes Wort.
Aber könnte man einwenden, wenn ich immer nur tun darf, was mir die Bibel vorschreibt, dann ist Luther doch gerade das Gegenteil eines Aufklärers. Das findet zumindest der Journalist Alan Posener. Er wetterte am 1. April 2016 in der Zeitung Die Welt:
Luther ist weder Freiheitsapostel noch Vorläufer der Aufklärung. Im Gegenteil, Luther bedeutete eine Katastrophe für die westliche Zivilisation. Die Vernunft bezeichnete er als des Teufels Hure. Die Astronomie des Kopernikus lehnte er ab, weil sie der Bibel widerspricht. Wo Schrift und Verstand einander widersprechen, ist Luther immer für die Heilige Schrift. Er verhalf dem Fundamentalismus zum Sieg über den aufklärerischen Humanismus. Diesem gegenüber vertritt Luther eine buchgläubige Intoleranz.
Alan Posener stellt freilich nicht in Rechnung, dass Bibellesen zu Luthers Zeiten etwas Subversives war, nachdem 1522 das Neue Testament und 1534 das Alte auf Deutsch erschienen waren. Denn wenn ethische Maximen zum ersten Mal von allen und in volkstümlich deutscher Sprache lesbar sind, dann verlagert sich ihre Deutungshoheit von den Priestern auf das Volk. Mit seiner Bibelübersetzung gibt Luther allen ein Messgerät in die Hand, mit dem sie sich selbst, ihre Gesellschaft, vor allem aber kirchliche und staatliche Autoritäten prüfen dürfen. Luther geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt:
Wir werden durch die Taufe ohne Ausnahme zu Priestern geweiht. Es müssten diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Worten und Taten bekennen, sich irgendwo in einem Haus versammeln, um zu beten, zu lesen, zu taufen und das Abendmahl zu empfangen.
Was ist denn hier los? Ein Pastor betet schreiend. Menschen jubeln, tanzen, fallen in Ekstase zu Boden, raufen sich die Haare. Da ist die Religionsfreiheit aber arg auf die Spitze getrieben.
Eine freikirchliche Pfingstgemeinde in Afrika. Luthers These vom allgemeinen Priestertum hat in den vergangenen Jahrhunderten zu weltweit rund 30.000 verschiedenen christlichen Konfessionen geführt, wenn man alle Sekten dazu zählt. Kein Grund, mit Luther zu hadern, findet die ehemalige Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche und jetzige Regionalbischöfin von Hannover, Petra Bahr.
Also er ist bibeltreu, aber kein Fundamentalist. Das sieht man daran, dass er Zeit seines Lebens versucht hat, mit dieser Bibel zu ringen, sie auszulegen. Es ist die Aufgabe von allen Christinnen und Christen, sich mit diesem Wort Gottes selbst zu befassen. Und das ist eine große Zumutung und eine gigantische Chance. Luther versteht unter Gewissensfreiheit in Bindung an das Wort genau dieses, dass eben weltliche Herrschaft und Obrigkeit nicht reinreden kann in seine Gottesbeziehung. Und wenn man diese Tradition nimmt, ist er durchaus der Impulsgeber für das, was dann irgendwann modern Gewissensfreiheit wird.
Stellen wir uns die Gesellschaft des 16. Jahrhunderts vor. Analphabetische Männer, abergläubische Frauen, Bauern, Mägde. Wenn Martin Luther diesen leibeigenen, aber politisch auch verantwortungsfreien Untertanen so viel Wahlfreiheit zumutet, wünscht er sich dann nicht gebildete, mündige Bürger? Ja, meint Ethikprofessorin Elisabeth Gräb-Schmidt.
Luther war Wegweiser der Aufklärung und er war Wegweiser der Bildung, insofern als er an der Mündigkeit des Menschen weit vor der Aufklärung interessiert war.
Nein, meint Regionalbischöfin Petra Bahr.
Luther hat einen guten Impuls dafür, dass er als Person in seinem Gottesverhältnis gemeint war. Aber das souveräne Subjekt, das sich entschließt, seine Welt selbst zu erfinden, das war eben in der frühen Neuzeit überhaupt noch nicht denkbar. Das galt übrigens auch für alle anderen, für die Humanisten, für die Renaissance-Philosophen.
Nicht aus unserer heutigen Vorstellung des autonomen Individuums heraus entstand Luthers Freiheitsforderung, meint die Theologin Petra Bahr, sondern aus der Idee, dass jeder Einzelne unmittelbar und unvertretbar vor Gott und seinem Gewissen stehe.
Diese Idee hat eine Bildungsemphase zur Folge, denn wer die Schrift selber lesen und beurteilen soll, braucht diese Art von Ausbildung und Mündigkeit. Und das gilt dann zum Beispiel auch für Mädchen.
Luther selbst hat zwar keine Mädchenschulen gegründet, sie aber angeregt. Inspiriert unter anderem von seinem lebenslangen Freund und Mitstreiter, dem Sprachwissenschaftler Philipp Melanchthon aus Bretten bei Bruchsal. Luther hat Nonnen zur Flucht aus ihren Klöstern angestiftet und sie ermuntert, als Ehefrauen und Mütter auch handwerkliche Fertigkeiten zu erlernen. 1524 veröffentlicht er seinen Appell an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten sollen. Petra Bahr?
Ja, die Mädchenschulen sind unmittelbarer Einfluss der frühen Reformation schon und die Gründung der Gymnasien und die Bildungstexte von Melanchthon sind frühe Texte, die das Bildungswesen in ganz Europa relativ schnell verändert haben. Und dann lohnt es sich immer zu fragen, was ist daraus geworden eigentlich?
Für Elisabeth Gräbschmidt ein Grund, Luther sogar als Wegbereiter des Bildungsbürgertums zu sehen.
Er hat für die Bildung der Frauen gesorgt und in seinem Wertschätzen der Bildung und in seiner Beförderung des Bildungswesens, sowohl was die Bildung im engeren Sinne als Religionsbildung, als Bildung im christlichen Glauben angeht, als auch die Einrichtung von Schulen für die Allgemeinbildung, ist er letztlich Vorbereiter eines aufgeklärten Bildungsbürgertums.
Das ist rückblickend für die Geschichte auch der Aufklärung und der Erfindung des Bürgertums nicht unerheblich, dass Luther nicht in Ständen dachte, sondern diesen Gedanken hatte, dass wenn Gott uns alle an unseren spezifischen Ort beruft, auch in unseren Berufen, dann ist die entscheidende Frage, wo stellt Gott mich hin und nicht in welchem Stand bin ich geboren. Und da gibt es durchaus Gedanken, die später dann aufgenommen werden, auch von den großen Aufklärern im 18. Jahrhundert, die dann so etwas wie frühbürgerliche Ordnung vorprägen.
Das würde bedeuten, auf dem Weg zum gebildeten, mündigen Bürger haben der katholische Mönch Martin Luther und der evangelische Philosoph Immanuel Kant dasselbe Ziel. Sie kommen nur von unterschiedlichen Ausgangspunkten. So stellt es zumindest die Tübinger Theologieprofessorin Elisabeth Gräbschmidt dar.
Also Kants Schrift »Was ist Aufklärung?« die hervorhebt, dass es darum geht, seinem eigenen Urteil vertrauen zu sollen und das allein zum Maßstab zu machen, was man selbst einsieht. Das hat Luther in seiner Unvertretbarkeit des eigenen Glaubens hervorgehoben.
Von Martin Luthers unvertretbarer Gewissensverantwortung, hier stehe ich, ich kann nicht anders, und Immanuel Kants kategorischem Imperativ, handle so, dass es als Maßstab gelten könnte für alle, kann man sogar singen.
Kant, der Denker, ganz euphorisch, meinte es sei kategorisch, das zu wollen und zu leben, was als Maßstab taugt für jeden. Gierig sein, kalt und gerissen, widerspreche dem Verstand, meinte Kant, und er band Kopf und Herz an das Gewissen.
Luther hat eine herausgehobene Position in der Bildungsgeschichte und in der Aufklärungsgeschichte, so würde ich das sehen. Und er hatte das ausgesprochene Glück, Melanchthon als einen kongenialen Partner zu haben, mit dem er sich auch verstand.
Elisabeth Gräbschmidt, Mitglied im Rat der EKD, dem höchsten Leitungsgremium für 23 Millionen Protestanten in Deutschland.
Melanchthon hat dafür gesorgt, dass humanistische Bildungsauffassungen mit in die Reformation Eingang gefunden haben. Aber was das Eigenständige Luthers war, dass das alles auch das Volk erreichen sollte, das Evangelium für das Volk und dass das Volk gebildet sein soll, das heißt, was er mit hineingebracht hat in diese ganze Bildungsbewegung, war etwas nicht Elitäres, etwas Emanzipatives. Man könnte sagen, was die politische Freiheit für die Französische Revolution war, das ist die religiöse Freiheit für die Reformation.
Viele, die unter der offiziell marxistisch-atheistischen DDR-Diktatur für Religions-, Gewissens- und damit für die Meinungsfreiheit kämpften, also demokratische Rechte forderten, trafen sich erstmal zu Friedensgebeten in Kirchen. Bürgerrechtler und Pfarrer kamen mit Kerzen auf die Straßen und Plätze, allerdings nicht mit Berufung auf Luther. Diesen Büttel der Fürsten, diesen Hetzer gegen die aufständischen Bauern, diesen Antidemokraten, So sieht es zumindest der Journalist Alan Posener.
Die deutschen Fürsten wollen los von Rom und das Eigentum der Kirchen und Klöster an sich ziehen. Daher genießt Luther deren Schutz. Im Gegenzug verpfändet er die Religion an die Fürsten. Aus dem mittelalterlichen Gegensatz von Staat und Kirche wird die Staatskirche der Neuzeit. Luther ruft im Interesse der Fürsten zum Kreuzzug gegen die Bauern auf. Mit Demokratie hat Luther nichts am Hut.
Das stimmt zum Teil, findet Hannovers Regionalbischöfin Petra Bahr. Sie nimmt Luther aber auch ein bisschen in Schutz.
Man muss unterscheiden zwischen der frühen Phase Luthers, wo er durchaus sehr neugierig war, auch auf Widerstand und Entwicklung und Widerspruch, und dem späten Luther, der dann manchmal auch sehr desillusioniert und frustriert war. Am Anfang war die Reformation ja eine kirchliche Erneuerungsbewegung zurück zu dem, Luther hätte gesagt, ursprünglichen Christentum. Daraus entwickelt sich irgendwann so etwas wie eine Fürstenreformation. Das heißt, die Obrigkeit ist plötzlich im Spiel. Da geht es dann doch um Ordnungsgefüge, da geht es um Macht, da geht es um innere Sicherheit. Und in dem Moment, wo die Obrigkeit dabei ist, wird das mit dem Umgang mit den sogenannten Ketzern und Heretikern eben auch eine komplizierte Angelegenheit.
Ein Vorkämpfer aufgeklärter Gewissensfreiheit, der nichts dagegen hatte, dass Hexen, Ketzer und Wiedertäufer verbrannt wurden?
Also eigentlich liegt es in der Konsequenz von Luthers befreiender Einsicht, seinem eigenen Gewissen, seinem Glauben folgen zu dürfen, dass er das auch anderen zugesteht. Und Ketzertum und Hexenverbrennung müssten insofern ausgeschlossen werden. Das war bei Luther nicht so. Da war er zu sehr überwältigt von der Einsicht in die eigene Wahrheit.
In diesem Mangel an Toleranz sieht Elisabeth Gräbschmidt aber eine Aufgabe für uns heute.
Wir müssen uns Luther vorstellen, dass er natürlich sehr stark seinem Weltbild her noch im Mittelalter verhaftet war. Und insofern ist es unsere Aufgabe, letztlich mit Luther zu gehen und Luther selbst über ihn hinauszuführen und Toleranz zu befördern. Denn diese Toleranz liegt direkt in der Linie seiner Einsicht der Gewissensfreiheit.
Denn wir wollten, was wir sollten, weil wir wissen, was wir müssen. Wenn wir den Geboten folgten und dem eigenen Gewissen, würden wir uns klar entscheiden, nicht mehr zögern, zaghaft zaudern und vor jedem Schritt erschaudern, sondern Böses klug vermeiden.
Was ist denn hier los? Sitzblockaden auf den Gleisen eines Güterzuges, der Atommüll transportiert? Polizisten tragen Demonstranten weg? Kommen die auch gerade von Friedensgebeten in der Kirche?
Sie kommen von Luthers Gewissensfreiheit her. Nein sagen zu dürfen und sie finden aus Verantwortung für ihre Enkel auch Nein sagen zu müssen. Wackersdorf, Wühl, Brockdorf in den 70ern, Mutlangen und Rammstein in den 80ern, Endlager Gorleben bis heute. Man könnte zivilen, gewaltfreien Ungehorsam gegen die Staatsmacht als aufgeklärt säkulare Anwendung von Luthers Rede in Worms 1521 betrachten. Allerdings leisten die heutigen Protestanten, anders als Luther, ja einer demokratisch gewählten Obrigkeit Widerstand.
Also wir haben Verantwortung auch für die politische Ordnung und können nicht einfach uns das Recht herausnehmen, nun einfach nach unseren eigenen Urteilen zu handeln. Es gibt diese Situationen, dass man auch der äußeren politischen Ordnung Widerstand entgegensetzt. Nämlich dann, wenn man sieht, dass sie tatsächlich in Unrecht befangen ist. Dann ist es auch für einen Christen geboten, Widerstand zu leisten.
Das galt für die evangelischen Widerstandspfarrer zur Zeit des Naziterrors. Petra Bahr, ehemalige Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche, sieht das anders und schränkt ein.
Ich finde, wenn wir uns heute auf die Gewissensfreiheit berufen, berufen wir uns zuallererst auf ein Grundrecht, was in unserer Verfassung steht. Wenn wir allerdings solche stark ethischen, sozialethischen Themen nehmen, müssen wir uns immer klar machen, dass diese, ich sag's mal, die Ethisierung politischer Fragen im Protestantismus ein ziemlich junges Phänomen ist.
Wenn ich zum Beispiel heute im 21. Jahrhundert einen Teil meiner Steuern einbehielte, weil ich gegen staatliche Rüstungsaufträge und staatlich geförderte Rüstungsexporte bin, könnte ich nicht mit Luthers Vorstellung von Gewissensfreiheit argumentieren.
Mit Luthers Vorstellung von Gewissensfreiheit könnte man in dem Kontext vermutlich nicht argumentieren. Ich glaube, Luther hätte auch mit billiger Gewissensfreiheit nicht viel anfangen können. Er hätte vermutlich immer gesagt, wenn du dich auf dein Gewissen berufst, dann kann das existenzielle Folgen haben. Deswegen mach es dir nicht so leicht mit dieser Freiheit. Auch heute gilt, glaube ich, wer sich auch gegen die eigene staatliche Ordnung auf sein Gewissen beruft, muss dann auch konsequent sein und die Sanktionen in Kauf nehmen.
Schade, dass wir Luther nicht mehr fragen können, was er zu fromm-konservativen Schulverweigerern sagen würde oder zu radikalen Abtreibungsgegnern, die einen Teil ihrer Krankenkassenbeiträge einbehalten wollen.
Es gibt das Grundrecht auf Gewissensfreiheit, aber wir haben uns ja für eine soziale Ordnung entschieden, die im Moment jedenfalls diese Art von Krankenversicherungssystem befürwortet. Und wenn ich mich da ausklinke, dann mag es sogar auch mal religiöse Gründe geben, nur muss ich dann eben mit den Sanktionen auch leben.
Sucht man bei Martin Luther und der Reformation nach Samenkörnern für die später heranreifende Aufklärung, ist ein populärer Vorwurf nicht weit, dass die politische Verwirklichung der lutherschen Gewissensfreiheit und die daraus abgeleiteten Menschenrechte 300 Jahre lang oft genug gegen die Kirchen durchgeboxt werden mussten. Gegen die katholische bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, aber 1789 auch gegen die evangelisch-kalvinistische und 1848 gegen die evangelisch-lutherische. Monarchen und Bischöfe gegen republikanische Demonstranten. Luthers Freiheitsimpulse nahmen einen konfessionellen und geografischen Umweg.
Die Idee der Menschenrechte verdankt sich Impulsen der Reformation, ist aber auch mühsam errungen und oft kamen die Impulse von Minderheitenkirchen, auch von vertriebenen Kirchen, die dann in den Vereinigten Staaten oder sonst wo neu anfangen mussten. Mennoniten, Waldenser, wo auch immer diese Kirchen waren, die dann sehr früh verstanden haben, dass das auch eine Überlebensfrage wird, dass sie als Minderheiten anerkannt sind.
Minderheiten gerade nicht anerkennen, ihnen die Menschenrechte vorenthalten, das halten die neuen Rechten in den USA und Europa für eine Überlebensfrage der Mehrheit und beschränken die Menschenwürde damit de facto auf rassische und nationale Zugehörigkeit. Diese Konservativen fallen damit weit hinter Luthers aufgeklärtes Bild vom Menschen zurück, sagt Elisabeth Gräbschmidt.
Das liegt an der besonderen Sicht des Menschen, die Luther einbringt. Es gibt keinen Menschen, der vom Menschsein ausgeschlossen ist. Es gibt keine Eigenschaft, die den Menschen in besonderer Weise zu seinem Menschsein in voller Würde befähigt, sondern diese Würde, die trifft auf alle Menschen zu, in allen Formen, am Beginn des Lebens, am Ende des Lebens.
Aber hatte Luther in Anlehnung an Kirchenvater Augustinus aus dem 4. Jahrhundert nicht ein total negativ-pessimistisches Menschenbild, von Erbsünde befleckt, vom Teufel verführt, von Gott beargwöhnt?
Nein, das hat er nicht. Er hat an Augustin angeknüpft, aber dadurch, dass er diesen, wie er zwischendurch mal sagt, gänzlich in sich verrotteten Menschen auch als den Menschen erkennt, der von Gott befreit ist und geliebt und geachtet ist, der schön ist, kreativ, Anmut und Würde hat. Ich glaube, was noch unerschöpft ist und wo es sich lohnt nachzudenken, ist darüber zu reden, wie sieht Luther eigentlich den Menschen? Und Luther hat, glaube ich, ein sehr, sehr realistisches Verhältnis zum Menschen. Der wird weder schön geredet noch schlecht geredet, sondern ganz realistisch verstanden als jemand, der hin und her gerissen ist zwischen seinen harten Gefühlen und seinem klugen Verstand, überwältigt wird von negativen Energien und eigentlich bereit ist, ein netter, freundlicher Nachbar zu sein. Und das sind alles Elemente, die wir bei Martin Luther genauso finden. Ist er, glaube ich, in dem Sinne modern, vielleicht moderner als die Modernen, dass er versteht, dass wir eben ganz ambivalente Möglichkeiten haben als Menschen. Enorm zerstörerische und großartig schöpferische Möglichkeiten.
Petra Bahr, Regionalbischöfin in Hannover, Buchautorin und Zeitungskolumnistin, findet Luthers Menschenbild aufgeklärt, realistisch, modern. Aber warum hat dann die EKD jedes einzelne Jahr der sogenannten Luther-Dekade von 2007 bis 2017 mit einem bestimmten Thema ausgestattet, nur ein Luther- und die Aufklärung-Jahr gab es nie?
Das ist eine sehr gute Frage und mittlerweile würde ich das als Fehlschluss beschreiben, denn wir merken ja im Moment, dass dieser Gedanke der Aufklärung, also diese Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit im 21. Jahrhundert nochmal große Aktualität gewinnt und vielleicht müssten wir deswegen ab 2018 stärker über das Thema Reformation und Aufklärung reden.
Es ist meines Erachtens bedauerlich, dass die Lutherdekade dieses entscheidende Thema der Freiheitsgeschichte, der moderne Relevanz der Reformation nicht als eigenständiges Thema in den Blick genommen hat. Natürlich spielt das auch in die anderen Themen der Dekade hinein, Bildung und so weiter. Aber es ist schade, dass es nicht eigens hervorgehoben ist. Es ist natürlich auch verständlich, man hat versucht nun, dieses Lutherjubiläum anders zu feiern als die früheren Jubiläen und keine falsche Heroisierung Luther zu betreiben.
Luther als Wegbereiter der Gewissensfreiheit und bürgerlichen Freiheiten. Die ganze Reformation gehe uns voraus, meint Joachim Gauck.
Sie geht uns voraus in ihrer Leidenschaft für Wahrheit und Freiheit. Und sie geht uns gerade deswegen auch an, als einzelne Menschenkinder, die in Wahrhaftigkeit und Freiheit ihren Weg zu gehen suchen. Und als Bürgerinnen und Bürger, die aus eben diesem Geist, ihrem Gemeinwesen, in beständiger Bereitschaft zur Erneuerung verbunden bleiben.